Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wenn es um ESG-Themen geht, dann nehmen Immobilien eine wichtige Rolle ein. Und durch die Energiewende hindurch einen Gebäudebestand zu finanzieren, ist allerdings ein ziemlicher Kraftakt. Und wie man das angehen kann, darüber spreche ich heute mit einer Expertin von einem Immobilienfinanzierer bei mir im Podcast, ist Pamela Hör, Vorstandsmitglied der Pfandbriefbank PBB. Und ich sage herzlich willkommen bei Nachhaltiges Investieren.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, Frau Reifenberger. Freue mich, dabei zu sein.
Frau Hör, die Pfandbriefbank ist einer der führenden Immobilienfinanzierer und Sie haben sich auch zum Ziel gesetzt, die Investitionen zunehmend in eine nachhaltige Verwendung zu lenken, um eben auch so ein bisschen die grüne Transformation im Immobilienbestand voranzubringen. Wie kann denn sowas konkret aussehen? Welche Hebel hat man als Finanzierer, da so ein bisschen die Richtung vorzugeben?
Ja, tatsächlich haben wir uns zum Ziel gesetzt, einen aktiven Beitrag zu leisten zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens mit der PBB. Und da haben wir zwei Ebenen, an denen wir arbeiten. Das eine ist, den Geschäftsbetrieb, den eigenen, auf das 1,5-Grad-Ziel auszurichten. Und die zweite Ebene, und das ist volumensmäßig für uns als Immobilienfinanzierer nochmal natürlich das viel umfangreichere Thema, da geht es dann darum, das Kreditportfolio, was wir finanzieren, auf dem Pariser Klimapfad auszurichten. Und das ist natürlich bei einem 30-Milliarden-Buch nochmal eine größere Herausforderung. Und insofern verstehen wir uns da auch als Transformationsfinanzierer, ja, absolut.
Wir schauen uns beide Säulen nachher nochmal genauer an. Vielleicht zunächst mal der Blick auch auf Sie als Bank. Sie sind ja selber in einer ziemlich hektischen Phase. Sie hatten mehrfach Shortseller-Attacken in den vergangenen Monaten. Die Dividende fällt aus, die Risikovorsorge geht hoch. Ist es, wenn man so kurzfristige Herausforderungen hat, nicht nochmal schwieriger, dann diese längerfristigen Themen wie Nachhaltigkeit, ESG zu platzieren? Ich könnte mir vorstellen, dass man da schon noch Gefahr läuft, dass das so ein bisschen überlagert oder vielleicht in den Hintergrund gedrängt wird. Wie geht man mit sowas um?
Naja, das eine ist ja, dass wir leider das Marktsentiment aus USA auf uns übergeschwappt ist. Zugleich kann man ja sagen, und das haben wir mit der Jahrespressekonferenz Anfang März ja auch gemacht, dass wir unverändert auch im aktuellen Marktumfeld ein deutlich positives Ergebnis haben. Wir haben sehr viel Transparenz geschaffen über unser Portfolio und das haben die Märkte ja jetzt auch in den letzten Wochen positiv gewürdigt. Das vorweggenommen ist ESG für uns auch ein strategisches Thema und das geht ja nicht weg, nur in Anführungsstrichen, weil der Wind im Immobilienmarkt gerade ein bisschen stärker bläst. Ja.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist ein Milliardenvolumen letztlich, was da an Finanzierung aussteht. Wenn man sagt, man möchte in Richtung Transformation, energetische Sanierung sich fokussieren, haben Sie Zielgrößen, wie viel Prozent der Finanzierung da reinfließen? Soll das in Richtung 100 gehen und wo stehen Sie sozusagen jetzt?
Oh, das sind aber große, große Hausnummern, die Sie hier als Messlatte anlegen.
Um mal aim high zu sagen, genau.
Ja, also man muss ja dazu jetzt auch wissen, allein CO2-Fußabdruck messbar zu machen, ist ja schon mal ein Kraftakt, die Daten dafür zu sammeln. Ja, und insofern haben wir da auch schon vor einigen Jahren mit angefangen und haben da ein sehr dezidiertes Green Loan Framework auch entwickelt, für das es quasi zwei Messkriterien bei uns gibt. Das eine ist die Taxonomiekonformität und das andere ist das PBB-Scoring-Modell. Und das, was wiederum aus verschiedenen Messkriterien sich speist und unser Ziel, wir sind jetzt dabei, unser gesamtes Portfolio, unser Immobilienportfolio durchzuscoren und haben doch sage und schreibe Status quo 74% unseres Immobilienportfolios schon gescored. Das ist eine ganze Menge. Wir haben also einen hohen Grad an Transparenz erreicht. Das ist ja der erste Schritt, erstmal messbar machen, ja. Und der zweite Schritt ist dann die Quote, was will man an grüner Quote im Portfolio haben? Auf Basis dieser 74-prozentigen Transparenzquote, sage ich jetzt mal bei uns, liegen wir aktuell bezogen auf unser Immobilienportfolio bei 30% grüner Quote.
Und was wäre sozusagen die Wunschquote?
Wir haben uns eine grüne Quote von 30% gesetzt, bezogen auf unser Immobilienkreditportfolio. Im Vergleich dazu stehen wir aktuell bei einer Quote von rund 22% unseres Immobilienportfolios. Also da haben wir schon ein ganz gutes Niveau erreicht, haben uns aber auch noch ein ambitioniertes Ziel in der Weiterentwicklung bis 2026 gesetzt. Aber das ist ja generell so mit ESG in meinen Augen. Das ist ja ein Prozess der permanenten Weiterentwicklung, ja. Und das wird uns ja noch bis 2050 beschäftigen. Denn wir messen tatsächlich unser Portfolio ja auch entlang des Kremfahrts. Und jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß ja, dass das im Zeitverlauf eben auch das Ambitionsniveau zunimmt und man damit eben auch mal wieder gucken muss, dass man auf diesem Pfad auch bleibt. Ne?
Jetzt höre ich regelmäßig in diesem Podcast von Menschen aus ganz unterschiedlichen Gewerken, dass das Thema Datenqualität, Datenverfügbarkeit, auch Daten dann aktualisieren und vielleicht an veränderten Benchmarks nochmal wieder neu ausrichten, dass das ein Riesenkraftakt ist. Wie ist das denn bei Ihnen in der Branche? Wie leicht oder schwer kommen Sie an diese Daten? Wo sind Sie da vielleicht auch auf Zulieferungen angewiesen und wo können Sie sich sozusagen selbst behelfen?
Ja, also als Bank und als Finanzierer sind wir natürlich auf die Zulieferung der Daten durch unsere Kunden angewiesen. Und wir stellen aber auch fest, dass es da gerade in den letzten Monaten die Awareness deutlich zugenommen hat und insofern das Verständnis für die Anfragen zu den Daten immer größer geworden ist, es von der Seite einfacher wird. Aber Sie haben völlig recht, die Anzahl der Datensätze, die wir da sammeln müssen, ist enorm und das zu verwalten, aufzunehmen, auszuwerten, ist eine ganz neue Aufgabe, der wir uns mit der Organisation gestellt haben. Ja.
Wie gehen Sie denn mit denen um, die jetzt in den ersten Scorings oder bei den ersten Betrachtungen nicht so gute Werte erzielt haben? Suchen Sie Gespräche? Ist das auch ein Thema, wenn es in Richtung Refinanzierung oder Ähnliches geht? Oder gibt es Bereiche, wo Sie auch sagen, das möchten wir künftig vielleicht auch gar nicht mehr machen? Wie geht man mit sowas um?
Also klar, auch im Neugeschäft haben wir einen deutlichen Fokus und haben uns auch eine Neugeschäftsquote, grüne Quote gesetzt, dass wir spätestens in 2025 bei 32% grüner Quote im Neugeschäft sind. Insofern haben wir auch da ein klares Commitment zum einen. Und zum zweiten, bezogen auf Ihre Frage Unterstützung von Transformationen, das ist definitiv unser Thema. Und es ist genauso, wie Sie sagen, bei den Loans, die heute den Pariser Klimapfad nicht erfüllen und insoweit auch vom Kremfahrt abweichen, gehen wir tatsächlich auch zeitnah auf die Kunden zu und zeigen denen im ersten Schritt mal unsere Auswertung, die Erkenntnisse, die wir haben, um auch die Awareness dafür zu schaffen und gehen da auch ins Gespräch mit unseren Kunden. Ja. Zum Zweiten bieten wir denen, wir haben ja, wie Sie vielleicht gehört haben, mit großem Partner zusammen ein Joint Venture gegründet, die Eco Estate, die darauf abzielt, ESG-Beratung zu machen, Smart Building und Taxonomie-Zertifizierung. Und da eben genau die Unterstützung anbietet, so einen ersten ESG-Check zu machen, was muss man denn am Gebäude, was kann man für Maßnahmen machen, das auch quantitativ mit Zahlen zu unterlegen. Und bei Bedarf, wenn gewünscht, auch bei der Umsetzung zu unterstützen. Und natürlich, warum machen wir das als Bank? Weil wir dann auch gerne die anstehenden Maßnahmen mit finanzieren möchten.
Sie haben ja auch speziell mit Blick auf grüne Kredite sich ein Green Loan Framework gegeben oder entwickelt. Nehmen Sie uns mal mit in dieses Modell. Welche Kriterien sozusagen müssen erfüllt sein, um sich für einen grünen Kredit zu qualifizieren? Ich würde jetzt laienhaft mal sagen, Energieeffizienz dürfte irgendwie eine Rolle spielen, aber es gibt ja vermutlich noch ein, zwei andere Punkte, auf die Sie schauen.
Wie eingangs erwähnt, haben wir da zwei Kriterien. Das eine ist grundsätzlich die EU-Taxonomie-Konformität und das zweite ist unser PBB-Scoring. Und bei dem Scoring ist allein 50% macht die Energieeffizienz aus. Denn am Ende ist das in unseren Augen auch das ehrlichste Kriterium, wie hoch ist tatsächlich der Verbrauch. Ja? Das ist ein ganz maßgebliches Kriterium. Das heißt mit anderen Worten, wir haben auch für all die 74%, die wir gescored haben, auch die Verbrauchsdaten beispielsweise bei uns gesammelt. Ja? Und darüber hinaus gibt es nochmal zu 20% fällt die Zertifizierung zu Gewicht und dann noch weitere Nachhaltigkeitskriterien aus einem Kriterienkatalog, der dann nochmal 30 Punkte ausmacht. In Summe gibt es also 100 Punkte, die man gewinnen kann und alles, was über 60 liegt, ist dann grün bei uns. Also insofern ist das wirklich ein sehr messbarer, harter Kriterienkatalog, den wir da haben und der ganz maßgeblich durch das Thema Energieverbrauch, also das ehrlichste Kriterium in meinen Augen, mit gemessen wird.
Ist das auch das, was den größten Hebel ausmacht, wenn wir mal über die ökologische Transformation in Gebäuden sprechen? Ist das dann auch das, wo man die meiste Wirksamkeit holen kann?
In meinen Augen definitiv. Natürlich kann man Energieverbräuche optimieren, indem man sich grüne Energie einkauft. Aber viel besser ist es natürlich, wenn man, also je weniger Energie überhaupt verbraucht wird, desto besser ist es, ja.
Wenn wir mal beim Kapitalmarkt noch kurz bleiben, Sie emittieren auch grüne Anleihen, wollen damit auch ein bisschen die Präsenz erweitern, haben Sie damals gesagt, sich auch bei ESG-Investoren positionieren. Wie gut ist das bislang gelungen und welche strategischen Perspektiven eröffnen sich dann auch durch diesen Schritt?
Tatsächlich rundet das unser ESG-Konzept ab. Wir haben 2020 bereits unser Green Bond Framework veröffentlicht und jetzt 2023 nochmal aktualisiert. Das orientiert sich an den ICMA Green Bond Principles und nach denen haben wir inzwischen gute 3 Milliarden Green Bonds emittiert. Ich glaube, damit sind wir auch ganz gut aufgestellt und wollen das Thema auch weiter vorantreiben. Ja, das Grün ist ja auch in unserem Logo. Man könnte sagen, das wäre kein Zufall, aber ich habe gelernt, das Grün war schon da, aber ich glaube, es passt gut zusammen zu unserer Transformation.
Nicht so wie bei McDonald's, wo man es nachträglich umfeuern musste dann, ja. Jetzt sind Sie ja auch speziell angetreten im Vorstand, um auch einen neuen Geschäftsbereich zu vertreten mit PBB Invest. Das soll Investmentlösungen für professionelle und semiprofessionelle Investoren, institutionelle Investoren bereitstellen und zwar mit ESG-Fokus auch. Erklären Sie mal kurz, wieso dieser Schritt und wieso vor allen Dingen gerade jetzt? Man könnte ja auch sagen, das Marktumfeld ist nicht unbedingt einfach. Was ist die Idee dahinter?
Also die Idee dahinter ist, aus Sicht der PBB auf der einen Seite das Geschäftsfeld zu erweitern natürlich. Und der zweite Gedanke dabei ist dann, das Know-how, was wir haben, eben auch einzubringen in andere Geschäftsfelder. Es ist wir haben ein breites Netzwerk europaweit. Wir haben unsere Niederlassung von Paris, London, Stockholm, Madrid. Wir sind seit Jahren Länder of the Year in CEE und sind ja in vielen Ländern mit viel Expertise im Markt vor Ort, also nicht nur mit Originatoren, auch mit Gutachtern und Risikomanagement-Expertise. Das heißt, wir haben da wirklich die Erfahrung in den lokalen Märkten. Und das auch über die wesentlichen Assetklassen hinweg. Also nicht nur Büro, sondern genauso auch Wohnen, Hotel, Logistik. Da gibt es ja viel Expertise im Haus, die wir jetzt eben auch in Immobilienfondsprodukten für institutionelle Investoren anbieten möchten. Und da haben wir zwei Stoßrichtungen. Auf der einen Seite eben klassische Immobilienfonds und auf der zweiten Seite eben Debtfonds, wo wir diesen risikobewussten Ansatz der Bank auch zukünftig institutionellen Anlegern anbieten. Sie haben noch die Frage gestellt nach dem, warum gerade jetzt? Ich würde es mal andersrum formulieren. Gerade jetzt ist es auch insofern eine Chance, denn gerade jetzt können wir eben, wir haben ausgiebig über ESG gesprochen, können wir ja die ESG-Maßnahmen gut einschätzen, was über die nächsten Jahre investiert werden muss an den Immobilien. Und das ist natürlich sowohl beim Ankauf sowie auch bei der neuen Herausgabe von Darlehen gut, wenn man die Risiken von Beginn an einschätzen kann. Ja? Und das ist auch ein Vorteil, wenn man jetzt startet. Ja.
Jetzt hat man fast ein bisschen auch den Eindruck, dass man überall irgendwie liest mit speziellem ESG-Fokus. Mal die ketzerische Frage, bekäme man ein Produkt ohne ESG-Fokus überhaupt noch vermarktet? Oder ist das eigentlich schon dann Ladenhüter?
Also meine Einschätzung ist tatsächlich, dass es schwierig ist, Fonds, die nicht Artikel 8 sind, zu vertreiben, zumindest unter europäischen institutionellen Investoren. Ne? Und dementsprechend werden wir unsere Fonds auch auf jeden Fall mindestens Artikel 8 konform auflegen.
Lassen Sie uns mal noch auf Ihr eigenes Haus schauen. Sie sagten ja, Sie haben auch intern natürlich Ziele, da sind Sie jetzt als Bank sicherlich weniger herausgefordert als beispielsweise ein großer produzierender Industriebetrieb. Trotzdem, was sind denn so die Vorgaben, die Sie intern gerne erreichen möchten? Was haben Sie sich als Ziel gesetzt?
Also grundsätzlich war unser erster Fokus tatsächlich erstmal auf dem Portfolio, weil das natürlich wir darüber einen deutlich wesentlicheren Impact in puncto Nachhaltigkeit erzielen können. Wir haben auch uns mit dem im Betrieb mit Nachhaltigkeitskriterien sowie im E-Bereich, aber auch im S-Bereich beschäftigt und uns konkrete Ziele auch in puncto CO2-Emissionen gesetzt nach dem üblichen Scope 1, 2, 3. Und für Scope 1 und 2 werden wir von, ich sage jetzt mal, dem Startpunkt 2023 ausgesprochen, haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 signifikant die CO2-Emissionen zu senken, um über 30%, das orientiert sich auch wiederum an den typischen Anforderungen der Klimaschutzgesetze.
Tauschen Sie sich eigentlich auch aus mit anderen Häusern, mit Wettbewerbern und machen sozusagen so eine Art Benchmarking oder auch, ja, ich sag mal, vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe, wer dieselben Probleme, Herausforderungen hat? Wie verorten Sie sich da?
Absolut. Ich glaube auch, das ist einer der positiven Effekte, der Side-Effekte von ESG interessanterweise, dass ja Wettbewerber sich zusammentun, eine neue Herausforderung auch mal gemeinsam lösen und gemeinsam hinschauen, wie wir bestmöglich das Thema ESG auch in die betriebliche Praxis übertragen. Und da gibt es tatsächlich, haben wir da auch regen Austausch mit mehreren Mitbewerbern, um uns da auch weiterzuentwickeln, alle miteinander.
Und würden Sie sagen, es sind am Ende dann doch dieselben Themen oder ähnliche Themen, die alle umtreiben?
Also auf jeden Fall. Also CO2-Emissionen sind ja sehr messbar, sind sehr Energieverbräuche sind messbar. Das ist ein sehr hartes Kriterium, möchte ich sagen. Darüber hinaus gibt es natürlich schon Taxonomiequote, ist auch sehr hart messbar. Aber alles, was darüber hinaus reicht, ist natürlich schon auch noch was, sich permanent weiterentwickelt. Die europäische Gesetzgebung geht noch immer weiter. Und insofern ist man als Unternehmen auch gefragt, auf der einen Seite mit der vorhandenen Gesetzgebung Schritt zu halten, die Anforderungen als Bank der Aufsicht natürlich, die von der Seite kommen, auch mit zu erfüllen und gleichzeitig aber auch nach vorne schauen, sich weiterzuentwickeln und zu gucken, wie der Beitrag aussehen kann, den wir da leisten können. Und wir als Immobilienfinanzierer haben da natürlich einen maßgeblichen Einfluss drauf.
Also eine gemeinsame Herausforderung und ein großer Hebel, insbesondere im Bereich Immobilien. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung heute. Das war Pamela Hör aus dem Vorstand der Pfandbriefbank PBB. Schön, dass Sie da waren.
Vielen, vielen Dank, Frau Reifenberger. Vielen Dank für den Austausch.
Und zum Abschluss der Episode schauen wir mal noch, was sonst so an Themen hochgekommen ist im ESG-Bereich. Und die Nachrichten hat Sebastian Schmidt uns mitgebracht, unser Chefredakteur. Hallo Sebastian.
Hallo Sabine, freut mich.
Sebastian, es gibt eine Personalie, über die wir sprechen müssen, oder besser gesagt zwei, beim Nachhaltigkeitsnetzwerk, dem Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Wer regelmäßig bei uns reinhört, erinnert sich vielleicht, wir hatten Christina Jeromin bei uns zu Gast in ihrer Funktion als Geschäftsführung und das ist sie nicht mehr allzu lange, oder?
Ja, richtig. Und zwar nicht nur sie, sondern auch der zweite Teil der Doppelspitze, Michael Schmidt, scheiden zum Monatsende aus und damit verliert der Verein die komplette Geschäftsführung. Bis dann eine neue Leitung kommt, übernimmt dann erstmal der Vorstand die Aufgaben und soll dann zunächst auch den Prozess der strategischen Neuausrichtung, was immer das dann heißt, fortsetzen.
Weiß man denn was über die Hintergründe, wie das zustande gekommen ist?
Ja, dazu kann ich leider nicht wirklich viel sagen. Jeromin will mit dem Thema allerdings weiter vertraut bleiben und erklärte nur, dass sie unterwegs zu neuen Abenteuern sei. Und vor dem Job beim Cluster war sie ja 13 Jahre bei der Deutschen Börse und da zuletzt als Leiterin Sustainability. Michael Schmidt kam ohnehin erst im April 2023 dazu und ist, wie Jeromin, Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung.
Wer es jetzt nicht näher verfolgt hat oder diese Episode erst noch nachhören muss bei uns, vielleicht sagst du noch zwei, drei Sätze dazu, wer eigentlich hinter diesem Green and Sustainable Finance Cluster steckt. Was ist eigentlich deren Beweggrund?
Ja, das Cluster ist 2018 gegründet worden und will Wege suchen, wie Finanzstrukturen nachhaltiger gestaltet werden können. Und dabei sollen dann verschiedene Sichtweisen von Banken, Versicherungen und Fintechs zusammenkommen. Es geht dann darum, verschiedene Perspektiven abzubilden. So hat es zumindest Jeromin, die der Geschäftsführung dann schon seit der Gründung 2018 angehört hat, damals gesagt.
Eine Untersuchung gab es vor wenigen Tagen, die ganz spannend ist, nämlich zeigt sie, dass offenbar ein grüner Produktname schon reicht, um Anleger anzuziehen. Das klingt erstmal nach einer etwas schrägen Erkenntnis, ehrlich gesagt.
Ja, schräg oder nicht. Unternehmen können tatsächlich durch eine Namensänderung neue Investoren anlocken. Das zeigt eine Studie des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE. Sie basiert auf einer Analyse von Formularen, die von Unternehmen nach einer Namensänderung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurden. Die Analyse ergab eine signifikant positive Reaktion des Aktienmarktes, wenn die Unternehmen ihren Namen mit Wörtern wie Green, Water oder Solar ergänzt haben.
Das klingt jetzt erstmal nach einer relativ billigen Maßnahme. Ist man denn da nicht auch irgendwie verdächtig nah an etwas, was man unter Greenwashing subsumieren könnte?
Ja, das ist wohl kaum von der Hand zu weisen, so jedenfalls das Fazit von SAFE auch. Und wenn die Firmen ihre Geschäftstätigkeit dann nicht an den neuen Namen anpassen, drohen auch negative Effekte und natürlich ein gewisser Vertrauensverlust.
Also zumindest, wenn man den Worten nicht Taten folgen lässt, fällt es irgendwann auf, kann man das so sagen?
Ja, richtig. Der Effekt ist in jedem Fall nur kurzfristig dann und die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass der Effekt, der positive, den man da hat, sobald verschwindet, sobald Investoren dann entdecken, dass letztlich hier nur ein grüner Anstrich verpasst wurde und geschäftsseitig nie wirklich viel dahinter steckt.
Schauen wir mal noch auf einen Bereich, der insbesondere bei Unternehmen immer wieder Thema ist, wenn auch nicht immer heiß geliebt. Es geht um das Thema Reporting. Das Nachhaltigkeitsreporting wird immer wichtiger und da gibt es neue Zahlen, die du im Gepäck hast.
Ja, der Anteil der deutschen Unternehmen, die einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, ist zuletzt deutlich gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Beratungsgesellschaft Mazars, die weltweit Führungskräfte aus 30 Ländern befragt hat. Und ursächlich dafür dürften die steigenden regulatorischen Anforderungen sein, die natürlich nicht so geliebt sind bei den Unternehmen. Während in der letzten Studie erst 15% der deutschen Unternehmen über Nachhaltigkeit berichteten, waren es jetzt schon 75%.
Das klingt ja erstmal nach einer ganz guten Nachricht. Ich habe in die Studie auch reingeschaut, was ich ganz spannend fand. Es ist ja so, dass die Führungskräfte insbesondere in Deutschland trotz allem noch in ihren Unternehmen zum Teil Defizite sehen, wenn es um die Expertise zu einzelnen ESG-Themen geht. Was ist denn da das Problem?
Ja, man weiß natürlich nicht, ob es die pessimistischere Einschätzung ist oder tatsächlich weniger Wissen, aber fest steht, dass in Deutschland die Wissenslücken bei Führungskräften da als deutlich gravierender eingestuft werden als bei internationalen Kollegen. In Deutschland sind es 44% der Befragten, die eine mangelnde Inhouse-Expertise bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung sehen. Weltweit ist der Anteil lediglich 37% und in den Bereichen Diversität und Inklusion sowie Governance beklagt sogar jede zweite Führungskraft aus Deutschland ein mangelndes Wissen im eigenen Haus.
Jetzt wird ja auch das Thema Menschenrechte immer wichtiger. Wie steht es denn um Kenntnisse in diesem Bereich?
Ja, das ist tatsächlich immer wichtiger und viele Unternehmen haben zwar die Arbeitsbedingungen in ihrer eigenen Belegschaft ganz gut im Blick, tun sich aber doch deutlich schwerer, die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten entlang der Lieferkette einzubeziehen. Und auch hier gibt es natürlich Wissensdefizite. Mehr als ein Drittel der internationalen Führungskräfte beklagen mangelnde Expertise im eigenen Unternehmen im Bereich Menschenrechte.
Also auch da noch ein bisschen was zu tun und vielleicht der ein oder andere Nachschulungsbereich. Vielen Dank für die Einschätzung. Das war Sebastian Schmidt, unser Chefredakteur. Schön, dass du da warst.
Danke, Sabine. Immer wieder gern.
Und ich darf Ihnen noch kurz den Hinweis geben, dass Sie bei unserer Veranstaltungsschwester Börsenzeitung Live am 23. April eine Compliance-Tagung im Programm finden. Da geht es dann auch um Themen wie ESG-Regulierung, das Ganze hier in Frankfurt, und am 14. Mai in Frankfurt der Retail-Bankentag der Börsenzeitung. Wir freuen uns, wenn wir Sie auf diesen Veranstaltungen sehen. Und hören können wir uns das nächste Mal am 2. Mai. Dann gibt es die nächste Ausgabe von Nachhaltiges Investieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.